Herzlich willkommen zu unserer heutigen gemeinsamen Analyse. Sie haben uns ja eine wirklich spannende Sammlung zur Geschichte des Kartenspiels Bridge geschickt, von den Anfängen bis heute.
Ja, hallo.
Und der Anlass ist wirklich besonders. Sie sind zu einem Einsteigerturnier eingeladen, zu Ehren von Frau Elisabeth Jonen. Die wird sage und schreibe 100 Jahre alt.
Unglaublich. 100 Jahre.
Geboren 1925. Und das ist ja das Faszinierende. Denn 1925 war das Schlüsseljahr für die Entstehung des modernen Bridge.
Stimmt.
Unsere Mission heute ist also, die entscheidenden Momente dieser Entwicklung nachzeichnen. Mit einem besonderen Blick auf dieses Jahr, 1925, als das Spiel quasi seine heutige Form annahm. Parallel zu Frau Jonens Geburt.
Eine wirklich schöne Koinzidenz, ja? Wir verfolgen mal den Weg vom alten Whist zum heutigen Contract Bridge. Die Quellen seien ja eine Entwicklung über viele Jahrzehnte.
Okay.
Aber der entscheidende Impuls, der kam tatsächlich so Mitte der 1920er Jahre.
Okay, dann schauen wir uns das mal genauer an. Die Wurzeln liegen also im Whist. Wie kam man denn von da zum Bridge?
Genau, Whist war der direkte Vorläufer. Schon im 19. Jahrhundert gab es da Varianten.
Mhm.
Und ein gewisser John Collinson soll 1886 in Konstantinopel Regeln für Bridge veröffentlicht haben.
Bridge?
Ja, offenbar ein russischer Begriff für Whist. Da tauchen schon Kernideen auf. Eine Trumpffarbe bestimmen, der Partner des Alleinspielers legt als Dummy die Karten offen.
Ah, der Dummy.
Genau. Und es gab wohl auch schon die Möglichkeit für Contra und Re-Contra. Der Name Bridge leitet sich also wahrscheinlich von diesem Bridge ab, nicht von einer Brücke.
Ach so, interessant. Also eher ein sprachliches Missverständnis sozusagen. Und wie kam dann das Bieten, also das Reizen, ins Spiel? Das ist ja heute ganz zentral.
Ja, das kam dann Anfang des 20. Jahrhunderts mit dem sogenannten Auktionsbridge.
Auktionsbridge, okay.
Vermutlich in Britisch-Indien entwickelt. Hier wurde zum ersten Mal wirklich um den Kontrakt geboten. Also, wer wird Alleinspieler und wie viele Stiche will er mindestens machen?
Ein wichtiger Schritt.
Absolut. Aber anfangs zählten noch alle gemachten Stiche für die Prämie, nicht nur die angesagten. Das änderte sich erst mit einer französischen Variante, die hieß Plafond, so um 1918.
Plafond. Und dann kommt das magische Jahr 1925. Was genau passierte da? Was war der Wendepunkt?
Das ist der Moment von Harold Sterling Vanderbilt, ein amerikanischer Millionär.
Okay.
Der hat, so sagen es die Quellen, auf einer Kreuzfahrt 1925 die Regeln entscheidend modernisiert. Seine große Idee war das Kontraktprinzip.
Das Kontraktprinzip.
Genau. Nur die angesagten Stiche zählen für die Erfüllung des Spiels und die hohen Prämien unter dem Strich, wie man sagt. Alles darüber hinaus gibt nur Bonuspunkte.
Ah, verstehe.
Er verfeinerte auch die Punktwertung und, ganz wichtig, er fand die Gefahrenzonen, die sogenannte Vulnerability.
Moment, Gefahrenzonen, was genau ist das und warum war das so wichtig?
Das machte das Bieten taktisch deutlich anspruchsvoller. Je nachdem, ob ein Paar in Gefahr ist oder nicht. Das ergibt sich aus dem bisherigen Spielverlauf, ändern sich die Punktwerte für erfüllte oder verlorene Spiele drastisch.
Ah ja.
Hohe Risiken können sich also massiv lohnen oder eben auch bestrafen. Das zwingt halt zu viel mehr strategischem Denken beim Reizen.
Okay, das macht Sinn.
Und dieses Gesamtpaket, das Contract Bridge, setzte sich dann erstaunlich schnell durch. Das ist die Basis dessen, was sie heute spielen.
Also genau im Geburtsjahr von Frau Jonen entstand das moderne Bridge. War das denn sofort beliebt oder gab es da auch Widerstand gegen diese doch komplexeren Regeln?
Also die Quellen legen nahe, es verbreitete sich unglaublich schnell, vor allem in den USA. Das lag auch an Elie Kalbitzen.
Elie Kalbitzen?
Ja, eine ziemlich schillernde Figur. Der machte Bridge in den 1930ern zum Massenphänomen. Mit seinem Systembuch, dem Blue Book, der Zeitschrift The Bridge World.
Ah, er hat's richtig vermarktet?
Genau, und mit clever inszenierten Schaukämpfen. Bridge wurde zum Gesprächsthema, Millionen spielten. 1935 gab's die erste WM. Es galt als schick, wurde aber auch, naja, augenzwinkernd als Krieg am Kartentisch bezeichnet.
Das war ja dann vor dem Hintergrund großer Umbrüche. Wie ging es denn nach dem Zweiten Weltkrieg weiter mit Bridge?
Da wurde die Organisation professioneller. 1958 gründete sich die World Bridge Federation, die BWF.
WBF, okay.
Und nationale Verbände wie der Deutsche Bridgeverband, der DBV, 1949 schon. Charles Gorin wurde zum neuen Mr. Bridge.
Warum?
Weil er mit seiner einfachen 4-3-2-1-Punktwertung für die Figurenkarten den Einstieg erleichterte. Und ganz wichtig wurde auch der Übergang vom traditionellen Rubber Bridge zum Duplicate Bridge für Turniere.
Duplicate Bridge, was ist da der Unterschied? Können Sie das kurz erklären?
Der Clou beim Duplicate ist, alle Paare spielen nacheinander die exakt gleichen Kartenverteilungen. Die Hände werden in speziellen Mappen, den Boards, weitergegeben.
Ah, okay.
So wird wirklich das Können im Reizen und Spielen verglichen, nicht das Kartenglück. Das machte Bridge als sportlichen Wettkampf erst richtig möglich.
Verstehe, fairer also.
Genau. Dazu kamen dann Hilfsmittel wie Biddingboxes ab 1962, um Infos nonverbal zu geben und später Screens bei Top-Turnieren, um unerlaubte Infos zu verhindern. Sportlich dominierte übrigens lange Italiens legendäres Blue Team.
Das Spiel wurde also ernster, sportlicher. Aber die Quellen deuten auch Krisen an. Gab's die?
Ja, die gab es. Vor allem so ab den 1980ern ging in westlichen Ländern die Spielerzahl spürbar zurück.
Woran lag das?
Das Image galt oft als etwas, naja, angestaubt. Und die junge Generation hatte plötzlich viel mehr Freizeitoptionen. Gleichzeitig gab es aber auch Fortschritte. Die Anerkennung als Denksportart durch das IOC 1998.
Immerhin.
Eine starke Förderung in Ländern wie China, angestoßen durch Deng Xiaoping, der selbst ein begeisterter Spieler war. Und erste brauchbare Computerprogramme kamen auf.
Und heute?
Heute steht Bridge ja mitten im digitalen Wandel. Das zeigen ihre Unterlagen ja auch deutlich. Ja, enorm. Plattformen wie Bridgebase Online, BBO, gegründet 2001, haben eigentlich alles verändert. Sie können jederzeit global spielen, Top-Spielern zuschauen, lernen.
Das klingt praktisch.
Ist es auch. Und die Covid-Pandemie wirkte hier wie ein Brandbeschleuniger. Viele Clubs haben nur dank Online-Angeboten überlebt. Heute gibt's starke KI-Gegner zum Trainieren, Hybrid-Turniere.
Und wie viele spielen heute so?
Also, der DBV hat zwar nur um die 28.000 Mitglieder, aber Schätzungen gehen davon aus, dass in Deutschland vielleicht 500.000 Menschen zumindest gelegentlich Bridge spielen. Weltweit könnten es so um die 50 Millionen sein, mit sehr aktiven Szenen auch in Asien.
Was für eine Entwicklung. Von den Anfängen im alten Konstantinopel über Vanderbilts Geniestreich 1925, eben im Geburtsjahr von Frau Jos Royan, bis zum vernetzten Spiel im Internet. Man sieht, wie anpassungsfähig Bridge doch ist.
Absolut.
Generationen hinweg so faszinierend macht. Es steht heute spannend da, so zwischen der Tradition der Vereine und der Dynamik der Online-Welt.
Wir wünschen Frau Jone natürlich alles erdenklich Gute zum 100. Geburtstag und Ihnen ein tolles Turnier. Vielleicht noch ein Gedanke zum Mitnehmen für Sie, wenn Bridge sich in den letzten 100 Jahren so stark verändert hat. Wie könnte es denn wohl in den nächsten 100 aussehen? Gerade im Zusammenspiel mit künstlicher Intelligenz, die ja jetzt schon mitmischt.
Eine gute Frage. Stoff zum Nachdenken für die Pause zwischen den Runden. Das war unsere heutige gemeinsame Betrachtung für Sie. Bis zum nächsten Mal.